Jede Stimme zählt. Der Podcast, der deine Wirkung in der Stimme und in der Körpersprache optimiert. Von Isabella Herzig und Dr. Jan Michalski.
Hallo am Freitag. Hallo bei Jeder Stimme zählt. Lieber Jan, du und ich, wir beide wieder mal gemeinsam am Freitag sprechen über die Stimme. Und da uns immer mehr Menschen zuhören, finde ich das super wichtig, dass wir dich nochmal vorstellen. Du bist nicht nur Gast, du bist auch Kooperationspartner von Herzig EQ. Sag nochmal ganz, ganz kurz, was zeichnet Jan und seine Arbeit aus?
Ja, hallo nochmal. Ich bin Dr. Jan Michalski. Ich habe ursprünglich Germanistik studiert mit Schwerpunkt auf Sprachwissenschaften und bin dann in die Phonetik reingeschlittert und habe da meinen Doktortitel gemacht in 2015. Und habe mich ganz viel beschäftigt mit soziale Wirkung von Stimme. Was macht das mit Menschen eigentlich, wie wir sprechen? Woraus setzt sich die Stimme zusammen? Und habe daraus mich einem Kollegen angeschlossen. Und da haben wir das sogenannte Voice Profiling entwickelt, mit dem wir die Stimme eben in seine einzelnen Bausteine zerlegen können und können Menschen relativ genau sagen, welcher Teil ihrer Stimme wie wirkt und woran man arbeiten kann, um sowas wie Charisma und Empathie zu verbessern.
Wir bei Herzig EQ sind spezialisiert eben auf Empathie und emotionale Intelligenz. Und deswegen ist diese Kombination für mich so unglaublich befruchtend. Denn was wir am besten können, ist Mikroexpressionen lesen, Körpersprache deuten, mit Emotionen arbeiten. Und dieser Teil der Stimmanalyse, der hat bei uns noch gefehlt. Deswegen bin ich so dankbar, dass du quasi das Puzzlesteinchen bist, was bei uns noch gefehlt hatte. Und komplettierst du uns sehr. Deswegen ist mir das auch so wichtig, dass wir über die Stimme hier mal genauer sprechen. Weil seitdem wir uns so intensiv austauschen, merke ich, dass ich auch viel, viel intensiver bei der Stimme bin. Jetzt steht bei uns natürlich demnächst eine Ausbildung, das ist der Herzig EQ Profiler. Da geht es darum, dass Menschen, die sich wirklich mit Empathie, mit emotionaler Intelligenz auseinandersetzen wollen, in 4 Tagen ganz viele Bausteine bekommen, um eben menschlich zu führen, vorwiegend eben Führungskräfte. Und der Part der Stimme kommt jetzt neu dazu. Und da freue ich mich sehr drüber. Wir werden das Voice Profiling in dieser Ausbildung mit einsetzen zum allerersten Mal. Und klar, fragt sich wahrscheinlich jeder, wie kann ich jetzt meine Stimme, weil wir jetzt keine Stimmcoaches sind in dem Sinne, sondern wir arbeiten ganz anders mit der Stimme. Die Stimme verrät uns ja sehr viel über die Persönlichkeit auch, über die Emotionen. Und vor allen Dingen, was mir so wichtig ist, wenn ich zum Beispiel Mikroexpressionen lese, ja, dann bin ich darauf trainiert zu sehen, welche Mimik zeigt gerade das Gesicht und welche Emotion ist das, wie reagiere ich darauf angemessen. Wie ist das mit der Stimme, Jan? Kann ich da ganz bewusst kommunizieren und bewusste Töne erzeugen, um eine Wirkung herzustellen? Wir haben ja schon über Charisma gesprochen und über Empathie. Wie kann ich bewusst kommunizieren?
Ja, also ich finde, dass der Begriff der Bewusstheit ein super unterschätzter Begriff ist, gerade eben was so die Stimmbeherrschung angeht. Weil wir, ich glaube, das hatten wir beide auch schon mal, dieses, wir nehmen unsere Stimme immer so für selbstverständlich. Das ist halt was, was eben so nebenher läuft, das haben wir halt. Und wenn ich auf meine Stimme achte, dann habe ich vielleicht so eine Emotion im Hinterkopf und versuche, meine Stimme als Ganzes in die Richtung zu bewegen und dann zu sagen, okay, wie klinge ich jetzt freundlicher, wie klinge ich jetzt selbstbewusster? Und was uns, glaube ich, gar nicht, und da sind wir wieder dabei, bewusst ist dabei, ist, dass natürlich diese Zusammenhänge, dass wir gelernt haben, okay, wie klingt meine Stimme, wenn sie freundlich ist, wie klingt meine Stimme, wenn sie aggressiv ist, dass das ja auch inzwischen unbewusst einprogrammiert ist, dass wir gelernt haben, wie wir unsere Stimme verändern, um eine bestimmte Emotion zu erzeugen. Ob das jetzt aber auch tatsächlich die richtige Wirkung erzeugt, das haben wir durch Trial and Error im Laufe unseres Lebens irgendwann rausgekriegt, dass wir gesagt haben, okay, jemand versteht diese Emotion, wenn ich mich so und so verhalte. Aber das kommt ja nur aus meiner eigenen persönlichen Lebenswelt, aus meinem Umfeld. Und wenn ich jetzt eben von meinen Eltern zum Beispiel ein Vorbild gekriegt habe, wie man Freude ausdrückt, was nicht unbedingt die Standardkonvention in der Gesellschaft ist, dann habe ich das einprogrammiert und verwende immer wieder die gleichen Stimmmuster, um diesen Eindruck zu erzeugen, der eventuell gar nicht die Wirkung hat, die ich haben möchte. Und was wir jetzt eben auch mit dem Voice Profiling machen können, ist, dass wir sagen können, okay, wir nehmen die Stimme jetzt auseinander und sagen, was erzeugt eigentlich welchen Eindruck? Wie klingt deine Stimme eigentlich? Was davon klingt würde freundlich klingen? Was davon klingt begeistert? Was davon klingt eventuell aggressiv? Wir hatten das jetzt ja gerade im Gespräch vorher. Was davon klingt tatsächlich selbstbewusst und was klingt arrogant? Das ist ja auch so ein Punkt, dass wir dann sagen, ja, ganz viel denken wir, das ist jetzt das, was uns selbstbewusst und autoritär wirken lässt, aber eigentlich lässt uns das irgendwie hochnäsig oder sogar eine Note von aggressiv in dieser Dominanz klingen. Und das ist eben. Es geht gar nicht so sehr darum, dass ich jetzt, während ich jetzt gerade spreche, aktiv diese Bausteine bewusst verändere und steuere, um eine Wirkung zu erzeugen. Aber ich könnte das. Also ich wüsste, was ich wie verändern muss. Und das ist eine Kompetenz, die man halt erstmal haben muss, um dann wirklich die Stimme auch so einsetzen zu können, wie man es will. Dass man einmal gelernt hat, wie mache ich das eigentlich?
Spannend. Das heißt, es geht in die gleiche Richtung, wenn wir zum Beispiel sagen, ich kann eine Verhaltensflexibilität erlernen, ich kann eine Emotionsflexibilität erlernen, kann ich auch eine Stimmflexibilität quasi erlernen, wenn ich jetzt bewusst, also jetzt tatsächlich bewusst darauf achte, was muss ich tun, um eine bestimmte Emotion auszulösen oder um bei anderen so anzukommen, wie ich mir das wünsche. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist ein super Vergleich, ja. Das ist genau dieses, dass ich zum Beispiel, wenn ich auf einer Bühne stehe und möchte charismatisch wirken, dann habe ich eben gelernt, okay, so klingt meine Stimme, wenn ich charismatisch wirke. Und jetzt kann ich eventuell kontrollieren, wie viel charismatisch, also wie viel Bühnenstimme ich haben möchte, aber ich kann das nicht in seine Bestandteile zersetzen und da einzelne Wirkungen rausziehen. Und durch das Voice Profiling kann ich jetzt zum Beispiel, ich gehe hin und bin charismatisch und jetzt kann ich sagen, ja, das ist super selbstbewusst und super kompetent, aber deine Leidenschaft ist viel zu hoch, das wirkt viel zu aufgedreht und viel zu übereifrig. Und dann kommt halt wieder dieser Try-Hard-Effekt mit rein, der versucht zu viel zu begeistern. Kennen wir ja alle diese Sprecher, die dann zu viel Emotionalität an der Stelle mit reinbringen, wobei Emotionalität grundsätzlich gut ist, aber man kann halt alles übertreiben. Und jemandem dann zu sagen, ja, nimm mal die Emotionalität ein Stückchen aus deinem Charisma raus. Da weiß der Normalsprachverwender überhaupt nicht, was damit jetzt gemeint ist. Und das ist was wir dann nehmen können, dass wir sagen, so, ja, das ist bei dir jetzt spezifisch zum Beispiel die Tonhöhenvariation. Wenn du die ein bisschen runterschraubst und den ganzen Rest gleich lässt, dann ist es halt charismatischer, weil wir nur diese eine Nuance da rausgenommen haben. Und das ist, würde ich so die Parallele schlagen, genau die Flexibilität, die wir dann haben. Dass wir sagen, wir haben nicht Charisma, kein Charisma, sondern diese ganzen einzelnen Sachen, diese Stellschrauben, an denen wir einzeln drehen können, um das eventuell auch auf bestimmte Situationen anzupassen. Dass wir sagen, diese Situation erfordert jetzt ein leidenschaftliches Charisma als eine andere.
Und was mir jetzt gerade ganz, ganz schön auffällt, ist, dass es eine Fähigkeit ist, die ich auch trainieren kann. Das heißt, alles, was wir quasi in unserem Portfolio jetzt hier zusammengepackt haben, ob das jetzt Emotionen lesen, Emotionen regulieren, Verhalten anpassen und Stimmflexibilität, all das sind Fähigkeiten, die ich trainieren kann. Also nichts Gottgegebenes, sondern etwas, wo ich wirklich einen Einfluss drauf habe.
Das ist ja definitiv das, was in der Charisma-Forschung die letzten 20, 30 Jahre so diesen Paradigmen-Shift auch gebracht hat, dass vorher gesagt wurde, ja, so Charisma, das ist so eine, da wird immer auch so von so einer Heilsbringer-Fähigkeit gesprochen, dass so gesagt wird, ja, man wird damit halt geboren und dann hat man das und man ist entweder so oder nicht. Und das ist was wir inzwischen auf allen Ebenen halt zeigen konnten. Jeder Mensch kann charismatisch wirken, weil es in erster Linie eben eine Form von Ausstrahlung, eine Form von Wirkung ist. Und es ist natürlich, es gibt Persönlichkeitsfaktoren, die das begünstigen können, die Menschen von Natur aus, wobei Persönlichkeit und wie viel davon ist angeboren, seine eigene Frage ist. Aber denen, für die das mehr natural ist, charismatisch zu wirken, aber können, lernen kann das jeder.
Es ist für mich super faszinierend, gerade eben in dem Sinne, dass ich sage, hey, Charisma ist eben nicht eine Gottesgabe, so wie oft früher, so ähnlich wie mit der Plastizität unseres Gehirns. Ja, das war ja auch immer so diese Aussage, ne? Was, wie war das nochmal? Mit dem, was ein Kind nicht lernen kann, Erwachsener nicht mehr oder sowas. Das ist schon alles verworfen. Wir wissen ja, dass wir wirklich bis ins hohe Alter alles Mögliche lernen können und auch eben den IQ viel intensiver steigern können im Vergleich zu dem IQ. Das ist auch eine spannende Erkenntnis, die mich immer unterstützt in dem, was wir so tun. Wenn wir aber zum Beispiel sagen, okay, wie kann ich das denn trainieren? Wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt in so ein Training und ich habe ein Voice Profiling gemacht und habe für mich jetzt lesen können, dass meine Stimme da und da vielleicht noch ein bisschen nachgeschärft werden muss. Was würdest du denn sagen, wie sieht denn unser Training aus, was wir am Ende des Tages denjenigen mitgeben können, damit sie an ihrer Stimme selber arbeiten können?
Das ist ein super Punkt. Und was jetzt gerade, du hast einen richtig schönen Ansatz dafür gerade geliefert. Ja, genau. Also aufgrund der Tatsache, dass, wovon du ja sprichst, diese fortschreitende Myelinisierung, der Verlust der Neuroplastizität, ja, das bringt natürlich gerade bei sowas, was wir unser ganzes Leben verwenden, wie die Stimme, ist es natürlich, das wissen alle Stimmen-Sprachcoaches ja auch, dass man da schon ein bisschen das System schocken muss, um überhaupt erstmal diese Bewusstheit über diese Parameter da reinzubringen, weil wir quasi aktiv verlernt haben, die einzelnen Bausteine zu hören, zugunsten dieser Mustererkennung, um eben die Stimme als Ganzes interpretieren zu können. Und das wieder auseinanderzudröseln, das muss man erstmal hinkriegen, dass man jemandem beibringt, okay, ich höre jetzt das Tonhöhenniveau unabhängig von der Tonhöhenvariation. Und das weiß ich ja aus von meinen Studierenden damals halt auch, dass wenn wir denen beibringen, Intonationskonturen rauszuhören, also bedeutungstragende Verläufe in der Melodie, dass das erstmal einen Monat oder zwei dauert, bevor die überhaupt die Unterschiede wirklich benennen und das zuordnen können. Und was wir machen und was eine ganz große Hilfe ist, ist, dass wir die ganz viele Formen, dadurch, dass es alles akustische Parameter sind, die wir klar messen können, können wir sie klar visualisieren. Und das ist ein unglaublich mächtiges Tool, wenn ich halt sehe, okay, hier wird jetzt meine Stimme, meine Grundfrequenz wird gerade angezeigt. Und jetzt kann ich sehen, wenn ich mit der Stimme rauf und runter gehe, dann geht diese Linie hier rauf und runter. Und wenn ich nur das mache mit meiner Stimme, dann geht die Linie weiter rauf und runter. Und dann kriege ich ein Gefühl dafür, was ich eigentlich mit meinen Stimmlippen machen muss, um einen bestimmten Effekt zu erzeugen. Und dann kriegt das Gehirn das auf einmal auseinander und sagt so, ach so, ich kann mit einer expressiven Sprechmelodie. Ich kann mit einer expressiven Sprechmelodie sehr tief sprechen oder ich kann mit einer expressiven Sprechmelodie sehr hoch sprechen, ohne dass die Expressivität variiert und einfach nur das Tonhöhenniveau. Und das sind so Sachen, die kriege ich halt nur hin, wenn ich das einmal so, wenn mein Gehirn verstanden hat, dass es zwei unterschiedliche Teile sind. Und das machen wir eben im Training, dass wir sagen, wir visualisieren die Sprechmelodie, damit wir sehen können, was macht die Stimme. Wir haben die Möglichkeit, ein Gefühl dafür zu entwickeln, was eigentlich Rhythmus ist. Wie hört sich eigentlich 5 Silben pro Sekunde gegenüber 6 Silben pro Sekunde an? Wie klingt das eigentlich, wenn ich alle 2 Sekunden eine Phrasengrenze mache und nicht erst alle 15? Und das sind eben sehr, sehr abstrakte Sachen, wenn ich die auf meinem Profil stehen habe. Aber in dem Moment, wo ich das sehe, wie das funktioniert und dann eine Erklärung zukriege, dann wird das auf einmal intuitiv und dann brauche ich das nachher auch gar nicht mehr aktiv benutzen, sondern mein Gehirn weiß, was es tun soll.
Es ist diese unbewusste Kompetenz, die wir dann einfach entwickeln mit der Zeit. Und ich glaube, bei allen Bausteinen, die wir in diesen Trainings haben, ist es eben der Fall, ob wir jetzt zum Beispiel über Mimik sprechen. Ja, wenn ich bis zum 6. Lebensjahr der König im Lesen der Körpersprache bin, weil das sind Kinder grundsätzlich, dann aber in die Schule komme und dann viel mehr mich auf die Inhalte, auf die Kognition und auf die Ratio konzentriere, verliere ich ja auch das bewusste Wahrnehmen der Körpersprache. Und dann geht es halt in unseren Trainings eben auch darum, dass wir auch da wieder ein Bewusstsein schaffen dafür, was passiert eigentlich in deiner Körpersprache, wenn du sprichst. Warum die Emotion, die gerade im Gesicht sichtbar ist, eine Emotion ist. Das kann man auch zeigen, wenn man weiß, welche Parameter das Gesicht zeigt. Und genau dasselbe passiert in der Stimme, dass wir dann tatsächlich sagen können, okay, du kannst es sogar sehen. Und wenn diese unbewusste Kompetenz entsteht, brauchst du dir gar keine Gedanken mehr machen, was du da tust. Du
Das
kannst
ist ein super schöner Punkt, wenn ich da mal reingrätschen darf. Das ist ja das, wir haben ja diese zwei unterschiedlichen Profiltypen, die wir auch anbieten. Das Charisma-Profiling und eben auch das Empathie-Profiling. Und bei dem Empathie-Profiling, da geht es ja viel weniger darum, was mache ich mit meiner Stimme, um eine bestimmte Wirkung zu erzeugen, sondern wie höre ich raus, was der andere mit seiner Stimme macht und wie kann ich dynamisch darauf reagieren. Und was wir dabei halt feststellen können, ist eben genau das, was du gerade gesagt hast, dass irgendwo in der kritischen Phase des Lebens das Gehirn anfängt, bestimmte Nuancen in der Stimme einfach auszublenden, weil es gesagt hat, die sind für mich nicht mehr wichtig. Und dann ist es tatsächlich nicht einfach nur so wie beim Charisma, was ich gerade erklärt habe, dass wir die einzelnen Bausteine nicht trennen können, sondern dass das Gehirn verlernt, diese Sachen zu hören, die für uns, für das Zwischenmenschliche super wichtig sind, weil aus irgendeinem Grund wir irgendwann gelernt haben, dass das Zwischenmenschliche nicht mehr so wichtig ist. Und dann baut wirklich das Gehirn diese Schwellen ab. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem TH, wo dann ja gesagt wird, ja, muss ja einfach nur genauer hinhören. Und wo ganz viele Kinder, die das TH nicht aussprechen können, es nicht hören. Die hören den Unterschied zwischen S und W nicht. Und so ist es eben auch, dass ganz viele Menschen diesen Unterschied zwischen ich bin dir, ich sag's jetzt mal ganz abstrakt, 65% nah oder 75% nah, diesen Unterschied nicht mehr hören können. Wir signalisieren das alle noch, selbst wenn wir es selbst nicht hören, aber wir hören es nicht mehr raus und wir nehmen es nicht mehr wahr.
Das finde ich wirklich so wichtig, ne, dass wir einfach diese Bereiche, die wir hier abdecken, nebeneinander setzen. Und ich komme jetzt wieder, weil meine Ecke ist die Emotion, deine Ecke jetzt die Stimme in dem Fall. Jeder zweite Gesichtsausdruck wird eigentlich nicht erkannt. Das heißt, auch das haben wir bei uns, dass wir verlernen, Gesichtsausdrücke zu sehen. Uns eben auch nicht mehr darauf konzentrieren. Und so ähnlich ist das in der Stimme. Ich kann das alles wieder lernen. Ich muss mich damit beschäftigen.
Use it or lose it.
Ja, use it or lose it. Das ist ja, ne, das Hampshire Gesetz, was unser Gehirn da so sehr liebt. Wenn wir jetzt zum Beispiel gucken, ich als Führungskraft, wenn wir jetzt mal in eine andere Rolle reinschlüpfen, ich als Führungskraft werde jetzt bewusst mich mit meiner Kommunikation, mit meiner Körpersprache, mit meiner Stimme auseinandersetzen. Ich habe dann die Fähigkeit zu hören, was meine Mitmenschen in meinem Team mir quasi sagen und zu erkennen, ob das, was sie sagen, auch das ist, was sie meinen. Also wenn ich jetzt Mimik lesen kann, bin ich da schon zu 90% gut unterwegs. Wenn ich jetzt noch die Stimme dazu deuten kann, dann bin ich fast bei 99%. Könnten wir das so aufstellen als These?
Ach so,
War
da
ein
hatte ich jetzt gerade den Unterschied zwischen einer rhetorischen und einer echten Frage nicht rausgehört. ja, vielleicht weil ein Teil von mir sich weigert, dass da eine konkrete Aussage zu Prozentzahlen zu machen. Aber es ist ja tatsächlich so, dass die Forschung eben zeigt, wenn wir ein Mismatch haben zwischen dem, was wir inhaltlich wahrnehmen und was wir in der Körpersprache sehen, dann wird der Körpersprache der Vorzug gewährt. Wenn wir ein Mismatch haben zwischen dem, was inhaltlich gesagt wird und was die Stimme präsentiert, dann wird auch der Stimme der Vorzug gewährt. Das heißt, wenn wir das natürlich beides miteinander kombinieren und jemand jetzt uns zum Beispiel inhaltlich sagt, ja, es geht mir total gut und auf entweder der mimischen oder der stimmlichen Ebene aber ein ganz anderes Signal setzt und ich diese Signale hören kann, dann würde ich sagen, habe ich ein wesentlich besseres Gefühl dafür, was die Person eigentlich gerade kommunizieren will, als wenn ich, was eben häufig noch gemacht wird, mich halt nur auf den Inhalt konzentriere.
ja,
Und
und
genau wie du gerade sagst, diese Signale, wie fühle ich mich eigentlich, die bringen wir nicht über den Inhalt rüber. Also über den Inhalt können wir viel, viel besser verschleiern, was eigentlich gerade unsere Intention ist, was in uns vorgeht. Aber dadurch, das ist vermutlich bei euch in der Mimik genauso wie bei uns in der Stimme, dass es ganz viel eben ja auch mit unserem körperlichen Zustand zusammenhängt, dass wir sagen, ich müsste meine körperliche Reaktion unterdrücken, um zu verhindern, dass mein Zustand in meiner Stimme oder in meiner Mimik sich niederschlägt. Und deswegen sind Stimme und Körpersprache und gerade zusammen halt ein viel besserer Indikator dafür, was eigentlich zwischenmenschlich gerade abgeht.
ja, absolut. Ich habe gerade darüber nachgedacht. Wir haben vorhin uns schon darüber unterhalten, was Stimmen mit uns machen, um euch jetzt alle mal abzuholen, warum wir jetzt diese Arroganz da reingebracht haben, nicht die Dominanz. Wir hatten letztens ein spannendes Seminar und da haben die Teilnehmer sich darüber unterhalten, was triggert mich so. Wir haben so über unsere Trigger gesprochen, weil die natürlich etwas mit uns machen, Emotionen auslösen und dahinter zu kommen, sich zu fragen, warum sind sie da, was machen sie mit mir, wie kann ich sie ändern, war so der Inhalt des Seminars. Und an einem bestimmten Punkt sind wir auf einmal zu der Stimme gekommen. Und die Teilnehmer haben mir dann berichtet, was sie stimmlich triggert. Und ich fand das so interessant, dass ich das Jan erzählen musste. Und eine Sache war dabei, deswegen Jan, jetzt die Frage offiziell an dich. Lernen wir für uns eine bestimmte Übersetzung oder wie ist es, dass zum Beispiel jemand eine Stimme hört? Die Person, die sich jetzt quasi präsentiert, glaubt, dass sie sehr dominant, dass sie sehr kompetent, dass sie besonders klug ist, in dieser Stimme sehr nasal wird. Und die Person, die es hört, eben sagt, boah, ich fand das so schrecklich arrogant, dass ich dieser Person nicht zuhören konnte. Was glaubst du, hat es eher mit meiner persönlichen Welt zu tun, dass ich das für mich so abgespeichert habe? Oder ist das etwas, wo du sagst, es gibt so Nuancen, die wie Heuristiken in der Körpersprache, die uns alle so ein bisschen in eine bestimmte Richtung triggern.
Boah, da machst du jetzt ein Fass auf. Ich habe da jetzt gerade drei verschiedene Train of Thoughts zu und ich versuche das jetzt mal irgendwie so ein bisschen zusammenzukriegen. Also wir haben natürlich auf der einen Seite sprachliche Universalien, wo wir sagen können, bestimmte Sachen wie zum Beispiel, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, so ein Lächeln in der Stimme zu erkennen, die akustischen Parameter davon, die sind sprachlich universell. Das heißt, so eine Grundfreundlichkeit können wir zum Beispiel erkennen. Aggressivität auszudrücken, da gibt es auch sprachliche Universalien, wo wir sagen, okay, wenn bestimmte Parameter auftauchen, dann wissen wir, dass es vermutlich eine aggressive Stimme ist. Also das geht jetzt, ist auch jetzt wieder nicht hundertprozentig, weil das ist etwas, was ich gerade jetzt so von meinen SchülerInnen noch immer höre, die aus den arabischen Ländern kommen, dass sie ganz oft sagen, die werden als aggressiv wahrgenommen, weil sie eben diese Parameter haben, die aber bei denen halt völlig natürlich zur Sprachform dazu gehören. Aber es gibt grundsätzlich diese sprachlichen Universalien und dann gibt es eben auch diese kulturellen Eigenarten, wo wir dann sagen, okay, Freude, Aggressivität, Trauer und so wird auf eine bestimmte Art in bestimmten Kulturen über die Stimme ausgedrückt. Aber wir haben natürlich auch diese Idiosynkrasien, was die einzelnen Menschen mit ihrer Stimme machen, um Emotionen auszudrücken. Und deine Frage geht jetzt gerade bei mir genau in diese zwei Richtungen, dass wir sagen, auf der einen Seite ist es natürlich, was haben unsere primären Bezugspersonen gemacht? Wie haben die ihre Stimme verwendet? Und wenn ich jetzt eben, ja, das Pech oder was auch immer hatte, dass meine Mutter jetzt, wenn sie wütend war, immer unglaublich hochgesprochen hat. Dann kann das sein, dass ich für mich lerne, dass eine besonders hohe Stimme mit Aggressivität verbunden ist. Das kann durchaus sein, das gleicht sich dann so ein bisschen aus, wenn ich halt andere Menschen habe, von denen ich merke, okay, das ist nur bei dieser Person so. Aber das kann schon etwas sein, was sich so einprägt. Was auf der anderen Seite sein kann, und da redest du jetzt eben gerade, ja, benutzt dieses geladene Wort Trigger, dass es eben sein kann, dass du eine ganz bestimmte persönliche Assoziation mit dieser Emotion hast, wie sie ausgedrückt wird und was sie ausdrückt. Also, wenn ich zum Beispiel von Mutter oder Vater super oft zum Beispiel von oben herab behandelt wurde und das mit einer ganz bestimmten Ausdrucksweise, mit dieser Arroganz, dann eben mit dieser Nasalität zum Beispiel da drin, das passiert ist, dann kann es sein, dass ich dann natürlich später diese Nasalität als unglaublichen Trigger wahrnehme, weil das irgendwo mit einer ganz starken negativen Konnotation bei mir verbunden ist. Und da ist es dann gar nicht unbedingt, dass es ungewöhnlich ist, diese Emotionen über diesen akustischen Parameter auszudrücken. Aber du hast gelernt, diesen akustischen Parameter ganz besonders hoch zu gewichten, weil diese Emotion bei dir eine bestimmte Assoziation hat. Wäre jetzt so ein möglicher Erklärungsansatz von meiner Seite.
Spannend. Anders als in der Körpersprache, da sind wir ziemlich sicher, wenn ich etwas sehe, dass ich das gut zuordnen kann. Da gibt es auch weniger, das machen deine Eltern anders, deswegen nimmst du das so wahr. Das finde ich super interessant. Da sind wir einmal nicht ganz d'accord, auch dass wir da auch mal ein bisschen unterschiedliche Betrachtungsweisen drauf haben. Ich bin wirklich darauf gestoßen, als ich so zugehört habe, ich gedacht, wie spannend ist das, was uns so alle mit den Stimmen eben triggert. Bei mir, bei manchen Sachen total, also ich habe immer gedacht, Mensch, ja, das ist bei mir gar nicht so. Bei anderen habe ich gesagt, ja, ist bei mir genauso. Habe zum ersten Mal so bewusst wirklich auch für mich darauf geachtet, was macht denn Stimme manchmal mit uns, wenn wir sie bewusst einsetzen oder nicht. Zum Beispiel in diesem Coaching-Kontext. Wenn du mit uns im Coaching bist, wirst du oft merken, dass wir die Stimme halt eben verändern. Genauso wie Menschen, die einer Meditation sprechen, ihre Stimme komplett verändern, in dieses Meditative reingehen oder Hypnose wird die Stimme bewusst verändert, damit sie eine bestimmte Wirkung hat. Ich als Führungskraft, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte jetzt für mich eine Wirkung erzeugen, dann ist es mit dem Charisma schön zu erklären, was du uns beim letzten Mal schon so schön erklärt hast. Wenn ich aber jetzt in meinem Team bin und zum Beispiel meine Teammitglieder in Gesprächen analysieren will, weil ich jetzt bewusst auf die Sprache achten will, ja, worauf kann ich da achten?
Erstmal ist mein Gedanke gerade hat sich an einem völlig anderen Ding von dir aufgehängt. Und zwar habe ich direkt gemerkt, wo du sagtest, ja, wir Coaches, wir sprechen dann auf eine bestimmte Weise. Hast du bei mir einen Trigger gefunden. Weil das tatsächlich, Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich das ganz oft habe, wenn ich mit Leuten rede, die eben Sprechcoaching machen, Sprecherziehung machen und sowas. Und ich merke, in dem Moment, wo die mit mir sprechen, fallen die in diese Coaching-Sprechweise rein. Da stellen sich mir häufig die Nackenhaare auf, weil ich halt sage, okay, ich weiß, dass jetzt gerade, ich weiß, warum die Person das tut, aber für mich ist es so, dass es so auffällig ist, dass es nicht die natürliche Art ist, mit mir jetzt zu sprechen. Und dieses wahrgenommen Unauthentische, das geht, also ich. Das ist für mich halt ein Triggerpunkt, dass ich sage, wenn ich das Gefühl habe, etwas wird fake, dann geht sofort bei mir Alarmglocken hoch. Und da ist was bei mir, wo ich halt sage, so, ich lasse mich nicht gerne täuschen. Und selbst wenn das nicht die Intention ist, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, das ist nicht das, was gerade dahinter steckt, ja.
Das heißt, Authentizität ist etwas, was wir raushören an der Stimme.
Das ist jetzt eine gute Frage, ob das etwas ist, was wir raushören oder ob das so ein Ding von mir ist, dass ich halt raushöre, wenn etwas nicht das ist, was es vorher war oder dass ich das, weil es kann ja auch einfach sein, dass ich sage, das ist ein Gefühl von mir. Es wirkt halt unauthentisch. Aber ich würde schon sagen, und das ist für das Charisma auch super wichtig, dass ich nicht sage, das ist jetzt eine charismatische Stimme und ich bringe dir jetzt bei, wie du genau so klingst, wie du deine Stimme so verstellen kannst, dass das deine charismatische Stimme ist. Das ist überhaupt nicht der Ansatz beim Charisma Voice Profiling, sondern es geht halt darum zu gucken, welche Wirkung drückt deine Stimme aus und mit deinen Mitteln diese Wirkung daraus zu kitzeln. Und das ist eben so, das haben wir ja auch als Feedback gekriegt, mal zu einer Folge, dass gesagt wurde, ja, du musst halt nur du selbst sein und dann kommt das alles schon. Ja, aber wenn du nicht gelernt hast, welche Wirkung deine Stimme hat und sowas, dann denkst du, jetzt ich bin selbstbewusst und mein Gehirn versucht Selbstbewusstsein auszudrücken, aber es hat die falsche Verbindung gelernt und macht das mit den falschen Parametern. Falsch in dem Sinne von, das ist nicht die Wirkung, die du erzielen willst und die bei anderen ankommt. Und dann muss es halt eben diese Verbindung neu hergestellt werden, damit du dich wirklich authentisch, aber auch eben so, dass es beim anderen auch ankommt, ausdrücken kannst. Ja, und ich würde an der Stelle eben schon sagen, dass Authentizität super wichtig ist, weil man merken kann, wenn ich versuche, eine Wirkung zu erzeugen, die nicht in meiner Intention liegt, einfach nur indem ich meine Stimme verstelle.
Das heißt, wenn jemand zum Beispiel so nasal spricht, wie wir das gerade hatten, kann es sein, dass er in seiner Kindheit gelernt hatte, dass sein Vater, sagen wir mal, sein Vater, seine Mutter waren sehr intelligente, gebildete Menschen und die haben so gesprochen, dass er die Stimme auch nachahmt in bestimmten Situationen.
Ich würde definitiv an der Stelle dann davon ausgehen. Also es gibt ja dieses, wir sind selten der Bösewicht in unserer eigenen Geschichte. Also dass die Person tatsächlich hingeht und aktiv sagt, ich möchte jetzt arrogant wirken und drücke das so aus, sondern da ist möglicherweise dann eben diese Fehlassoziation, dass ich gelernt habe, ach so, wenn ich selbstbewusst klingen will, dann muss ich ein bisschen nasal reden. Und dann ist diese Assoziation da und dann benutze ich das, ohne dass ich die Intention habe, wirklich überheblich zu sein, sondern ich denke einfach, so ist es, wenn man selbstbewusst ist.
Ja, wie oft bekommt man eigentlich so ein Feedback, ne? Wie klingt meine Stimme? Ich glaube, tatsächlich in Seminaren wie zum Beispiel in unseren geht man nur auf die Körpersprache ein. Also wir fragen, wie wirke ich auf andere? Ich bekomme eine Fremdwahrnehmung, aber die Stimme, die wird sehr selten, zumindest so viel ich weiß, mit berücksichtigt. Darüber wird nicht so gesprochen. Ich kenne zum Beispiel auch Menschen, die eine Stimme einsetzen oder beziehungsweise haben, von der andere durchaus sagen, ach Mensch, für einen Mann oder für eine Frau ist die irgendwie nicht so ganz, ne? Dass man zum Beispiel eine zu hohe Männerstimme oder eine zu tiefe Frau, was auch eigentlich zu ganz brutal ist und böse ist und eigentlich nicht in meiner Absicht steht, jetzt so zu sagen. Trotzdem wird sich keiner hinstellen und sagen, XY, deine Stimme ist so hoch und es klingt für mich jetzt nicht besonders. Das sagt man. Bis jetzt, also habe ich noch keinen gehört, der sagt, deine Stimme wirkt auf mich so oder so. Ich habe es noch nie gehört. Ist das so ein Tabuthema, was wir zum Beispiel gar nicht ansprechen? Oder kennst du das anders, weil ich gerade in dieser Blase neu bin und zurückblicke und mich frage, wann hat jemand schon mal etwas zu einer Stimme gesagt? Ich höre es selten.
Also jetzt, wo du das sagst, fällt mir gerade auf, wie überrascht Leute sind, wenn ich denen das zurückmelde. Und wenn man Männern sagt, dass ihre Stimme tendenziell zu hoch ist, das ist ein ganz großes Ego-Problem. Also da habe ich Männer schon richtig getriggert gesehen, wenn man ihnen sagt, dass es eigentlich mehr ins weibliche Register reingeht. Also, das ist eine super gute Frage. Ob das vielleicht tatsächlich so ein Tabuthema ist, dass wir sagen, Stimme ist sowas Intimes für uns und wo wir auch oft das Gefühl haben, daran können wir auch nichts ändern, dass kritisch auf seine Stimme angesprochen zu werden, ja, vielleicht so ein bisschen ist wie, wenn man das Aussehen von jemandem halt kritisch kommentiert, weil zu jemandem zu gehen und zu sagen, du hast aber auch ein paar Kilo zu viel drauf, ist vielleicht genauso so unangenehm wie jemandem zu sagen, deine Stimme ist aber echt hoch.
Aber das machen wir öfter. Wie oft passiert Body Shaming? Also ich weiß nicht, ob du
Ja.
das gibt das, aber ich weiß, wie oft mir zum Beispiel gesagt wird, also jetzt nicht mehr, aber früher, wenn so 5 Kilo zu viel, ja, wann ist es denn soweit, ne? Dass sofort eine böse Unterstellung in der Körperlichkeit kommt. Also das ist schon oft, dass wir übergriffig sind. Das ist aber schon zugenommen, ja. Also diese einfachen Sachen im Alltag, über die sich die meisten gar keine Gedanken machen, die werden schon einfach so rausgehauen. Bei der Stimme, deswegen meine Frage, bei der Stimme habe ich das so in der Form bewusst noch nicht erlebt.
Also erstmal habe ich auch meine Berührungspunkte mit, aber simpel und einfach aufgrund der Tatsache, ich bin ein Mann und ich bin 1,70. Das ist auch etwas, was man häufig zu hören kriegt. Und dazu ist es tatsächlich, und das ist interessant, weil ich gleichzeitig dazu, dass ich nicht besonders groß bin, auch eine vergleichsweise hohe Stimme für einen Mann habe, aber noch nie darauf angesprochen wurde in dem Sinne. Und ich frage mich, ob der ein Punkt, der auch mit damit reinspielen könnte, eben genau dieses Ding ist, dass wir sagen, wir können gar nicht als Normalbenutzer festmachen, was uns eigentlich stört. Also, dass selbst sowas wie die ist mir zu hoch, etwas ist, was den meisten Menschen gar nicht bewusst ist. Und was ich durchaus schon gehört habe, ist, dass man sagt, deine Stimme ist nervig. Also, dass das Menschen gesagt wird, dass man so eine Kategorie hat, wie die Stimme nervt. Ich kann nicht sagen, warum, ob es zu schnell ist oder zu hoch oder so, aber es nervt halt. Langweilig ist ein Kriterium, was ich für Stimme kenne, dass man es zu monoton, es ist irgendwie zu, ne? Und hektisch. Also deswegen, das sind halt so subjektive Parameter, die wir draufsetzen. Das finde ich, das passiert schon, dass man sagt so, ja, zu langweilig, zu hektisch oder zu nervig, aber dass man wirklich so reflektieren kann, so, ja, deine Melodiebreite ist zu hoch oder du gehst mit dem finalen Fall nicht tief genug runter, das natürlich nicht.
Das wäre dann konstruktiv. Wenn wir das geben könnten, wäre es vielleicht konstruktiv. Ich erlebe das oft im Coaching. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass eben viele Menschen am Ende des Satzes mit der Stimme hochgehen. Und also etwas entsteht wie ein Fragezeichen. Ja? Und sie dann nicht aufhören zu sprechen, weil sie sich selber quasi aus diesem Fragezeichen nicht mehr befreien können. Und wenn man dann so kleine Übungen mitgibt und sagt, okay, versuche mal am Ende des Satzes immer so nach unten zu gehen, Punkt zu machen, 21, 22 zu zählen oder vielleicht sogar eben mit der Hand zu arbeiten und der Stimme folgen zu lassen, dass da schon kleine Veränderungen stattfinden können, weil es werden kann. Das ist etwas, was ich wirklich regelmäßig erlebe, dass wirklich die Stimme nach oben geht. Aber grundsätzlich war ich bis jetzt, bevor ich dich kennengelernt habe, auch nicht in der Lage, die Stimme so, ja, in ihre Bestandteile zu trennen und zu sagen, was ist denn da eigentlich los? Deswegen eben diese Faszination für das, was du mitbringst. Es eröffnet neue Räume, neue Möglichkeiten und gibt uns auch die Chance, tatsächlich eine neue Wirkung zu erzielen, wenn ich mich damit beschäftige.
Und da sind wir eben gerade auch wieder bei dem Punkt, den du vorhin auch angesprochen hast. Dieses, wenn ich mit der Stimme immer wieder in diese steigende Intonation reingehe, was ja, das ist ja wieder der Punkt, wo ich sage, meine Dissertation war ja Frageintonation und gehe gerade steigende Intonation und sowas, was ich halt sage, intonatorisch, ist immer so ein bisschen so, es gibt ganz lange dieses, wenn die Stimme hochgeht, dann ist es ein Fragezeichen, wo dann eben einfach die Tatsache, dass ich mich 3 Jahre lang damit beschäftigt habe, immer so dachte, Das ist rein statistisch geht die Stimme häufiger hoch, wenn ich eine Fortsetzung anzeigen will, als wenn ich eine Frage stelle. Und das ist halt, deswegen wird da, sagen wir dann so, Fortsetzungsintonation. Das heißt, es geht noch weiter, ich bin noch nicht fertig. Ne? Es geht immer wieder hoch an der Stelle. Und das ist ein massives Signal, was wir als Unsicherheit wahrnehmen. Und das ist den Menschen an der Stelle dann halt gar nicht bewusst, eventuell, dass es eben nicht so ist, dass wir jetzt eben dieses haben, okay, ich bin unsicher und das drückt sich jetzt dadurch aus, sondern ich kann selbstsicher sein, habe aber nicht gelernt, wie ich das stimmlich umsetze und mache deswegen das und wundere mich, warum alle mich als unsicher wahrnehmen, obwohl ich das an der Stelle gar nicht bin. Und das ist ja auch dieser massive Gender-Effekt, den wir gefunden haben, dass wir festgestellt haben, wenn weibliche Führungskräfte tendenziell, wenn die mit der Stimme runtergehen, dann nicht weit genug, weil die halt, die sind selbstbewusst und die wollen Selbstbewusstsein ausdrücken und die machen ihren schönen Fall, aber die beenden den zu hoch, weil irgendwo gesagt wurde, Frauen dürfen nicht so dominant klingen und deswegen endet er da. Und das ist eben nicht so, dass die sagen, ja, ich bin unsicher und deswegen mache ich den dahin, sondern ich bin sicher, aber ich mache den unsicher, damit ich, weil ich gelernt habe, dass Frauen das so tun. Und das ist eben, ja, da ist halt einfach das falsch gelernt worden, wie ich dieses Selbstbewusstsein ausdrücke.
Unglaublich, unglaublich, wie sehr wir uns selber manchmal schaden durch das Gelernte haben. Ich habe heute viel gelernt. Das war sehr schön, dass ich einen der Mythen jetzt für mich auch ausräumen kann mit dem Fragezeichen. Ich habe früher in der Körpersprache auch ganz, ganz viele Mythen übernommen. Ich weiß noch, als ich angefangen habe als Trainerin, habe ich so unglaublich viele falsche Mythen erzählt. Heute muss ich mich jedes Mal dafür entschuldigen und sagen, okay, es ist alles ein Mythos, den ich eben damals nicht aufbröseln konnte, weil weder die Neurowissenschaften noch irgendein anderer berühmter Wissenschaftler es damals widerlegen konnte, was wir heute können. Deswegen umso schöner, dass wir ja mal ein bisschen Aufklärung betreiben zum Thema Fragezeichen. Für mich super interessant. Wir werden das wahrscheinlich auch mit diesen Gendern gar nicht so schnell aus der Welt schaffen, oder? Was meinst du? Das wäre nochmal eine letzte Frage für heute.
Worauf genau bezogen? Auf die Genderunterschiede in der Stimmverwendung? Es sitzt tief. Es sitzt halt echt tief. Wir haben dann immer noch das Problem, wenn ich da so ein bisschen aus meiner Expertise rausgehe und so ein bisschen in meine persönliche Meinung dazu, dass wir ja halt auch gerade groß das Problem haben, dass jede Bestrebung, das progressiv voranzutreiben, auf eine massive Gegenbewegung auch stößt. Also, dass ja ganz viel Widerstand dann auch da ist, weil ich hatte immer, wenn du gendern sagst, denke ich natürlich sofort an das grammatische Gendern. Was ja eben auch allein schon die Idee, dass du ein Angebot hast, gendersensible Sprache zu verwenden, dass schon dagegen protestiert wird, hast gesagt, nein, ich will dieses Angebot nicht haben. Und ich sag, so, du musst gar nichts. Es ist nur eine Möglichkeit. Und ja, das halt auch sowas zu thematisieren, wie ja, wie darf man denn sprechen und sowas. Ich bin auch, ja, wir hatten das ja letztes Mal auch leider häufiger mal viel zu viel auf TikTok und Instagram unterwegs, als ich eigentlich sein möchte. Und dass eben dieses, wenn Frauen sich selbstbewusster geben und mal ein bisschen auch Dominanz ausstrahlen und so, dass sofort irgendwo ein Mann raus seiner Ecke gekrochen kommt, den das stört und sofort dann wieder Gegenwind gibt. Oder auch Frauen, die sich gegenseitig ja auch unten halten. Da tun wir uns ja alle gegenseitig nichts. Und das ist, wobei ich die restriktive Wirkung des Patriarchats an der Stelle nicht schmälern möchte. Das ist wichtig. Aber es ist eben ganz viel, so wir Männer ja auch untereinander gegenseitig und es ist halt einfach so viel Widerstand da gegen diesen Fortschritt. Ich sehe es durchaus positiv. Also ich glaube, wir haben echt gute Fortschritte gemacht in den letzten 10, 20, 30 Jahren, was das angeht. Aber ich habe auch das Gefühl, dass der Widerstand halt auch größer wird, je weiter wir voranschreiten. Und dass das gerade auch so was, das Abbauen von diesen Geschlechterklischees, auch in der Stimmverwendung, das braucht ja Generationen, um sich halt rauszuschleifen. Da werden wir noch eine Weile mit beschäftigt sein, glaube ich.
Ja. Ich glaube, in der Körpersprache sind wir schon ein bisschen weiter. Ich merke immer wieder, dass Frauen viel selbstbewusster auftreten und zumindest der Anteil an Frauen, die in den Seminaren sind, ist schon weiter, dass sie halt eben nicht ihre unsichere Körpersprache einsetzen, um versöhnlich und eher weiblich zu wirken, sondern tatsächlich sagen, hier bin ich, hier stehe ich, ich weiß, was ich kann und weiß, was ich bin. Der Anteil der Frauen ist zumindest von mir beobachtet in meinen Seminaren immer höher, was mich sehr, sehr freut. Und trotzdem gibt es immer noch diese Klischees, ne? Und jetzt können wir natürlich ein völlig neues Thema hier aufmachen, das mit Stimme gar nichts zu tun hat. Trotzdem am Ende des Tages lernen wir doch beide Stimme, ne? Wie sehr erlaube ich mir eben diese starke Stimme zu haben, die sich durchsetzt, die gehört wird. Weil wie oft höre ich von vielen, vielen Frauen, die sagen, Mensch, ich sage etwas, was richtig gut ist, ich werde nicht gehört, der Kollege wiederholt genau den gleichen Satz. Und auf einmal ist das die beste Idee im Raum. Und das sind natürlich Themen, die uns immer noch begleiten, die wir heute nicht lösen werden. Und trotzdem finde ich schön, dass wir auch dafür sensibilisieren können, weil ich glaube nämlich, dass die Stimme da tatsächlich den Unterschied machen kann.
Ich würde da an der Stelle auch nochmal sagen, dass ich das Gefühl habe, und das ist jetzt so eine persönliche Wahrnehmung, dass da eventuell auch so eine Schere auseinandergeht. Dass wir halt, wenn ich mir die top weiblichen Führungskräfte angucke, die das langsam halt ablegen und sagen so, ja, ich komme jetzt aus mir heraus, aber nicht notwendigerweise halt die Gesellschaft als Ganzes. So dass wir sagen so, ja, diejenigen, die sich trauen, die trauen sich mehr, aber diejenigen, die sich nicht trauen, die trauen sich immer noch genauso wenig wie vorher. Deswegen ist aber nur so ein Gefühl, was ich habe, dass es halt eben so weiter auseinander geht. Dass diejenigen, die voranschreiten, die schreiten immer schneller voran, aber diejenigen, die stehen bleiben, die bleiben auch da stehen, wo sie vorher gestanden haben. Und dadurch wird dieser Unterschied immer größer zwischen, was wir ja kennen mit dem Progressiv und dann, dass diese Tradwife-Bewegung dagegen geht, die halt den Schritt zurück macht, was das angeht. Und auch
Absolut.
stimmlich, wenn ich diese Videos dazu sehe, wo ich sage, da sind wir auch mit der Stimmverwendung in den 50ern oder so zurück.
Ja, und zwar gewünscht, ne? Also du merkst, du
Ja.
siehst gerade meine Trauer in meinem Gesicht. Also tatsächlich ist das auch Absicht, ja. Ich finde es schön, dass wir jetzt hier rausgekommen sind. Wir sind gestartet bei, wie nämlich bewusst die Stimme war. Wir sind gestartet bei bewusster Kommunikation, bei Authentizität. Wir haben ganz viele Themen gestreift und jetzt sind wir bei diesem sehr, sehr wichtigen Thema rausgekommen und ich hoffe, dass wir einige Menschen damit inspirieren können, mit ihrer Stimme zu arbeiten, sie stark zu verwenden, sodass sie ihnen nützt und vielleicht eben auch mit dem Voice Profiling die Optimierung anzustreben, obwohl Optimierung wieder so ein Wort ist, über den wir die ganze Zeit machen könnten. Jan, vielen Dank, dass du mit mir heute ein bisschen philosophiert hast und wir
Sehr gerne.
wissen beide nie, wo wir rauskommen. Das ist ja das Schöne an unseren Folgen, Jan und ich. Wir setzen uns einfach am Freitag zusammen und reden und versuchen, über die Stimme zu sprechen. Manchmal machen wir einen kleinen Ausflug woanders. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar für all die Augenöffner, die du mir heute geschenkt hast. Ich wünsche dir
Gleichfalls.
Wochenende.
Danke, gleichfalls. Bis
Alle,
zum
die
nächsten
mich
Mal.
gehört haben, genau, bis zum nächsten Mal. Nächsten Freitag sitzen wir wieder hier und sprechen über die Stimme. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Das war Jede Stimme zählt. Der Podcast, der deine Wirkung in der Stimme und in der Körpersprache optimiert. Von Isabella Herzig und Dr. Jan Michalski.